From Passion to Mission, der THD Alumni Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem THD Alumni Podcast From Passion to Mission. Wir sind Uli
und Steffi
vom THD Alumni Team. In unserer Podcast-Serie stellen wir euch in jeder Folge Ehemalige der Technischen Hochschule Deggendorf vor, die einen besonderen Lebensweg hinter sich haben.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Alumni-Podcasts From Passion to Mission. Wir freuen uns, in der heutigen Folge Elisabeth begrüßen zu dürfen. Hallo Elisabeth.
Hallo Steffi.
Schön, dass du da bist. Magst du dich bitte zuerst vorstellen? Also Name, Studium an der THD, wann du fertig geworden bist und was du aktuell so machst.
Also mein Name ist Elisabeth Lorbeer. Ich habe an der THD Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing und Personal. Eigentlich Abschlussjahrgang 2010, bis die Bachelorarbeit dann fertig war, war schon 2011. Und bin jetzt Yogalehrerin und Inhaberin des Ohana Yoga Studios in Eckenfelden-Ubud, Bali.
Wenn wir mal zurückgehen an den Anfang deines Studiums oder beziehungsweise die Wahl, welcher Studiengang wird es und welcher Studienort. Warum hast du dich denn damals für ein Studium in Betriebswirtschaft entschieden?
Ich habe tatsächlich vor dem Studium schon Ausbildung gemacht als Euromanagement-Assistentin und habe dann eine Zeit lang gearbeitet und mir ist dann einfach bewusst geworden, ich brauche noch viel mehr Input und Tiefe, was so betriebswirtschaftliche Themen angeht und habe dann so mal versucht herauszufinden, wo und was so möglich ist und habe natürlich auch Freunde gehabt aus der Schulzeit, die schon ihr BWL-Studium irgendwo anders gemacht haben und halt irgendwie teilweise Horrorgeschichten erzählt haben von überlaufenden Hörsälen etc. Und irgendwann ist relativ schnell klar geworden, ich würde eigentlich echt gerne nach Deggendorf, weil es einfach klein, zu dem Zeitpunkt nur relativ klein und fein war. Und es war definitiv dann auch die richtige Wahl.
Auch heimatnah, wenn du aus Eckenfelden bist.
Also genau, das natürlich dann auch. Man konnte, also ich bin gefahren damals, also ich bin das ganze Studium irgendwie hin und her gependelt. Mhm. Genau, aber es war trotzdem irgendwie ganz gut und machbar und doch war eben ganz praktisch.
Toll. Die nächste Frage wäre dann tatsächlich schon, wie das Studium hier in Deggendorf war. Also natürlich nicht nur inhaltlich und dieses BWL-Studium, das du quasi gemacht hast, sondern natürlich auch menschlich. Wie war es so? Hast du dich in Vereinen engagiert? Wie war das Studentenleben so, trotzdem, dass du gependelt bist? Magst du uns da ein bisschen was erzählen?
Also ich finde, das hat extrem gemenschelt in Deggendorf, einfach weil es so klein war. Ich glaube, wir haben damals mit 120 BWLern angefangen und es war, glaube ich, echt ganz gut, so Vorbereitungskurse schon zu haben. Also für jemanden, der einfach eine Zeit lang raus ist aus der Schule. Also ich habe zwischendrin, glaube ich, 6 Jahre einfach schon Ausbildung gearbeitet und war ganz froh um zum Beispiel diesen Mathe-Vorbereitungskurs, wo man einfach auch schon vorab irgendwie Leute kennenlernt. Dann eben mich tatsächlich nicht wirklich in Vereinen engagiert, einfach weil ich nebenbei dann auch schon gearbeitet habe. Also ich habe während dem Praktikum dann oder nach dem Praktikum dann auch weitergearbeitet als Werkstudentin, dann ist es einfach von der Zeit ein bisschen knapp gewesen. Aber ich fand es total klasse, dass man einfach so einen engen Zugang zu den Professoren hatte, also einmal kurz zwischen Tür und Angel, also dass man nicht immer 3 Monate auf einen Termin warten muss, wenn man mit seinem Professor irgendwas besprechen will, sondern einmal kurz klopft und sagt, hey, ich hätte jetzt da noch irgendwie eine Frage. Und ich fand es auch sehr, sehr wertschätzend, also fand irgendwie alle Professoren wirklich ganz, ganz prima. Und dann als spät, also nachdem ich fertig war, die Weiterempfehlung von einem der Professoren als an einen möglichen Arbeitgeber war einfach auch total supportive einfach, was glaube ich in größeren FHs oder größeren FUnis echt einfach untergeht. Und und klar, also auch als Pendler, also man hat seine Freunde, die ja auch eben zum Großteil aus der Region kommen. Das heißt, es macht dann auch keinen großen Unterschied, ob man sie jetzt dann in Deggendorf trifft oder mal in Passau oder mal in Regensburg. Und trotzdem ist Deggendorf, finde ich, als Stadt ganz, ganz lebens- und unterhaltsam
ja,
gewesen.
Ja, das definitiv. Ja, das stimmt.
Doch, ich habe da schon definitiv mehr Zeit verbracht. Und ich glaube, es ist eine gute Kombination aus Studium und ja, Lebensqualität vor Ort. Also man ist schnell im Bayerischen Wald, du kannst viel Sport machen. Also ich finde, das hat so alles, was man gern will als Student in der Zeit.
Du hast ja gerade schon gesagt, es gab eine Empfehlung von einem Professor für einen potenziellen Arbeitgeber. Wie ging es denn für dich dann nach dem Studium weiter? Wo hat es dich hingezogen?
Also ich habe tatsächlich diese Empfehlung dann ausgeschlagen. Wäre erstens zu dem Zeitpunkt einfach zu weit weg gewesen und wahrscheinlich, also es wäre Empfehlung im Personalbereich gewesen und irgendwie hat trotzdem mein Herz ein bisschen mehr für Marketing geschlagen. Ich war während dem Praktikum bei Bulltop Küchen in der Nähe von Landshut und bin dann da eben als Werkstudentin geblieben. Und meine damalige Marketing- und PR-Chefin ist dann zu Röckel Handschuhe und Accessoires nach München gewechselt. Und Mode, Fashion klang halt da einmal ganz gut danach. Und bin dann da mitgegangen für die nächsten 4 Jahre als zuerst Junior und dann normaler Manager für Marketing und PR. Und ja, super spannend. Also kleines, feines Familienunternehmen. Ich habe aber ich habe schon eine Zeit lang überlegt, ob ich lieber in einen Konzern will oder halt ein kleines mittelständisches Unternehmen. Das war dann eigentlich schon das Richtige, weil einfach der Aufgabenbereich so abwechslungsreich und spannend war, dass das eigentlich echt einfach super, super viel Spaß gemacht hat.
Und dann kam irgendwann Yoga in dein Leben, oder?
Ja, also nach 4 Jahren und gefühlt eben 8 Kollektionen Frühjahr, Sommer war dann irgendwie so ein bisschen die Luft raus und ich habe dann erstmal so versucht, mir vielleicht einen anderen Job im Marketingbereich zu organisieren und habe dann mal gemerkt, so, das ist einfach, da brennt kein Feuer mehr. Also ich brauche da echt jetzt eine Pause und habe dann meinen Job wirklich tatsächlich 2014 gekündigt, Ende des Jahres. Jetzt, ich muss hier mal einfach ein halbes Jahr weg. Also so nicht wirklich, es war kein wirklich so Sabbatical, wie man das jetzt irgendwie immer so hört, sondern ich dachte, irgendwie ist einfach mal ein halbes Jahr reisen und mir die Welt anschauen. Und bin dann witzigerweise heute auf den Tag genau vor 10 Jahren losgereist. Das ist mir gerade vorher so vom Datum nochmal eingefallen, total witzig. Ich habe eben gesagt, ich mache eine Weltreise und bin dann aber halt 6 Monate eigentlich nur im Pazifik unterwegs gewesen, in Hawaii, in Französisch-Polynesien, in Neuseeland und in Japan. Und habe auf Hawaii irgendwie so ein bisschen mein Herz verloren, weil die Inseln einfach so so schön sind. Und bin danach dann zurück nach dieser Reise und habe da 1 Jahr lang gewohnt und habe eine klassische Massageausbildung gemacht dann. Und auch nach dieser Ausbildung war mir klar, ich will nicht nach Deutschland zurück, sondern ich muss irgendwie auf einer Insel bleiben. Und ich habe mir echt dann vorgenommen, ich will ein Leben kreieren für mich selber, wo ich nicht das Gefühl habe, ich brauche Urlaub davon. Also dieses typische, ist ja nicht nur das deutsche Hamsterrad, dieses ich arbeite Montag bis Freitag aufs Wochenende hin oder dann auf die 2 Wochen Urlaub. Macht dann so, nee, es muss anders auch gehen. Und habe dann gesagt, so, nee, also ich will auf der Insel oder halt irgendwo, wo es einfach vom Flair her anders ist und nicht Deutschland. Und bin dann relativ schnell auf einen Job auf den Malediven eingeladen worden. Das war mehr oder weniger echt sehr schnell und kurz entschieden. Und dachte mir so, naja, ich war vorher nie auf den Malediven. Ich kann mir das eigentlich so gar nicht wirklich vorstellen, weil das ist, auf so einer mini kleinen Insel zu wohnen und zu arbeiten. Und es war aber echt dann wirklich eine total tolle Arbeitserfahrung. Also ich hatte das Glück, meine Insel war mit 800 Mitarbeitern und maximal 800 Gästen relativ groß und ja, gut besucht. Und war da Spa-Managerin für 2 Teams und durfte witzigerweise eben nach einem halben, dreiviertel Jahr unseren Yoga-Lehrer ersetzen. Also Hintergrund war dann, ich habe selber schon seit ich glaube 18, 19 bin, Yoga für mich selber praktiziert, mal mehr, mal weniger. Und unser Yogalehrer damals wurde versetzt auf eine andere Insel und dann gab es erstmal kein Yoga für unsere Gäste. Und dann hat mein General Manager gesagt, so, du machst doch auch jeden Tag in der Früh Yoga. Ich sehe dich da immer am Strand, mach doch du diese Stunden. Und dann so typisch deutsch, wie wir halt sind, so, nee, ich habe da keine Ausbildung, ich habe da kein Zertifikat, das keine, das geht nicht. Also na, das interessiert hier keinen, wenn du das Gefühl hast, also du hast ja Wissen über den Körper durch die Massageausbildung, dann mach das gern. Und so habe ich dort angefangen, tatsächlich Yogastunden zu geben, dreimal die Woche. Und das hat wirklich auch irgendwie total viel Spaß gemacht. Und mir war dann aber schon klar, sie braucht auch da mehr Wissen und Tiefe und Hintergrund. Also ich fühle mich wie so Fake-Yoga-Lehrer quasi. Also ich kann, der Vorteil ist, du hast ja jede Woche neue Leute. Das heißt, du kannst ja nicht immer wieder dasselbe machen so und es fällt keinem auf. Aber mir war dann schon klar, dass ich irgendwie Yoga definitiv vertiefen will und bin dann von den Malediven nochmal zurück nach Hawaii und habe da eine Yoga-Ausbildung gemacht über 3 Monate und dann überlegt, wie es weitergeht. Und so angestellte Yoga-Lehrer-Jobs findet man eigentlich total wenig und mir war auch klar, ich will eigentlich nicht mehr angestellt sein. Also wenn, dann will ich irgendwie selbstständig sein und mein eigenes Ding jetzt machen. Und bin dann Ende 2017 zurückgekommen nach Deutschland, wieder in die Heimat nach Eckenfelden und habe dann hier mein Yoga-Studio eröffnet. Ohana-Yoga-Studio.
Ja.
Also auch noch mit so dem Touch für Hawaii. Und also seit 2018 gibt's das jetzt. Und von einem Präsenzstudio mit Räumlichkeiten dann jetzt zu einem reinen Online-Studio, das aber eben auch Retreats, ja, ich sag jetzt mal, weltweit anbietet. Und das ist eigentlich genau das Leben, das ich mir vor 10 Jahren dann so erträumt habe.
Ja, ich habe schon ein bisschen auf deiner Website gestöbert. Also die Retreats, du bist ja wirklich überall auf der Welt unterwegs, an den schönsten Orten. Also das ist ja wirklich ein Traum. Du hast gerade schon gesagt, dein Yoga-Studio heißt Ohana. Magst du uns mal verraten, was der Name bedeutet? Wie du drauf gekommen bist, hast du gerade schon angeschnitten. Es kommt aus Hawaii, der Name. Was bedeutet Ohana?
Ohana heißt Familie auf Hawaiianisch. Und die Überlegung war einfach, ein Yoga-Studio zu sein für die ganze Familie. Also mit Kinder-Yoga-Stunden für die Kleinen, normale, reguläre Yoga-Stunden, so wie man es kennt, aber auch so die Seniorengruppe mit abzuholen. Und genau, das war so der Hintergrund, warum Ohana. Und weil Ohana halt in Hawaii auch nicht bloß Familie heißt, sondern einfach dieses Füreinander-Dasein, was im Yoga halt ähnlich ist. Also Yoga heißt ja auch sich verbinden übersetzt, so nicht nur mit sich selber, sondern auch mit den Menschen um sich rum. Und ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Aspekt vom Yoga an sich eben auch. Und genau.
Ja, sehr schöner Hintergrund. Ja, toll. Und kommen wir mal nochmal zurück auf dein Studium. Kannst du denn behaupten, dass dir dein BWL-Studium, weil Yoga und BWL liegt jetzt erstmal nicht auf der Hand, aber kannst du sagen, dass dir das Studium bei deiner Selbstständigkeit geholfen hat?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, der das am meisten bemerkt hat, war mein Steuerberater.
Der war glücklich.
Der war sehr glücklich, definitiv. Na, also ich glaube, auf jeden Fall eigentlich fast in jeder Hinsicht, also von Unternehmensgründung. Ich habe das als am Anfang eben mit einer Freundin zusammen gemacht. Also wir haben eine GbR gegründet, also da schon zu wissen, auf was man achten muss, dass man vielleicht einen Vertrag aufsetzt, dass man das einfach rechtlich auch nochmal klärt, dann wie es steuerlich ist, dass man am Anfang vielleicht eben als Kleinunternehmer anfangen kann. Was heißt es denn dann auch? Also Professor Kittels Steuervorlesungen haben nach wie vor in meinen Ohren geklingelt bei sowas. Und aber auch Marketingtechnik natürlich. Also zu schauen, ich habe wirklich tatsächlich einen kleinen Businessplan für uns geschrieben, einfach um für sich selber das mal auf Papier zu bringen, zu schauen, was sind denn eigentlich unsere Ziele, was ist unser Markt. Also so viele Kleinigkeiten, die einfach auch mit BWL eigentlich zu tun haben, sind da definitiv mit reingeflossen und tun es auch nur immer. Also ich denke mal, ich habe nichts gefühlt umsonst gelernt im Studium. Und das ist das Praktische, dass man oft halt Sachen macht, die man dann vielleicht erst 10 Jahre später für sich selber braucht.
Und man dann erst merkt, es war tatsächlich sinnvoll und nützlich, genau. Du hast jetzt von wir gesprochen. Bist du allein bei Ohana oder hast du ein Team?
Also ich war tatsächlich am Anfang zu zweit mit einer Yoga-Kollegin. Also wir haben gegründet zu zweit das GBR, sind dann aber 2019 wieder auseinandergegangen, einfach aus verschiedenen Gründen. Und also ich glaube, was man oft, und das glaube ich, da geht es vielen Yoga-Lehrern so, dass halt, also wenn man ein Yoga-Studio hat, dann ist man eben nicht nur Yoga-Lehrer, sondern da läuft halt im Hintergrund einfach so viel anderes mit, wie eben Buchhaltung, Werbung, Kundenpflege, ganz viel Planung. Dann eben auch das Risiko, das du hast als Unternehmer, dass du halt einfach mal vielleicht gerade am Anfang weniger Einnahmen hast, als du das halt also im Angestelltenverhältnis vielleicht gewöhnt bist. Deswegen haben wir uns 2019 dann getrennt und seitdem mal das quasi alleine weiter. War dann aus privaten Gründen ja länger im Ausland, in Indien, wo mein Mann herkommt, habe da dann versucht, mein halbes oder fast ein Dreivierteljahr mein Studium mit externen Lehrern zu besetzen vor Ort, was eben auch so ein bisschen schwierig war, wenn man selber gefühlt 6000 Kilometer weit weg ist und einfach nicht vor Ort ist. Und das war dann eben mal der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, also mein eigener Lebensstil ist so ein bisschen nomadischer geworden, dass ich hier einfach die Zelte abbreche, das Studio schließe und einfach nur Online-Stunden mache oder wenn ich dann in Eckenfelden bin, mal woanders mir einmiete für einen Kurs. Und die Yoga-Retreats halt sind von dem unabhängig, genau.
Du hast ja schon, wie du gerade gesagt hast, viel von der Welt gesehen und mittlerweile lebst du ja auch auf Bali. Wie kam es denn dazu und wie ist das Leben dort? Du bist ja mittlerweile auch Mama geworden. Genau. Magst du uns da ein bisschen was erzählen? Wie ist das Leben auf Bali? Stellt man sich, glaube ich, sehr, sehr schön vor.
Ja, es ist auch total schön. Also dazu gekommen ist tatsächlich, ich habe 2018 meinen Mann kennengelernt, der aus Indien ist. Und wir haben lustigerweise immer, also von Anfang an, über Bali so als gemeinsamen Ort zum Leben gesprochen. Also auf der einen Seite wollte ich immer zurück nach Hawaii. Es war einfach finanziell total unsinnig, weil es einfach irre teuer ist dort. Und Bali ist echt ähnlich. Also von der Natur, es gibt super, super viel schöne Sachen, die du einfach jeden Tag machen kannst. Für meinen Mann der Vorteil, dass es halt eine hinduistische Insel ist. Also das war einfach auch noch ganz, ganz, jetzt nicht super wichtig, aber es ist einfach ein schöner Aspekt. Und wir sind gemeinsam dann 2022, also eigentlich wird man schon eher dran sein, aber dann mit Corona einfach total verzögert, dann erst 2022, Mitte des Jahres nach Bali umgesiedelt, haben uns in Ubud ein Haus gesucht, haben uns da erstmal ganz gemütlich eingerichtet und es ist natürlich ganz anders. Also du hast nicht wie wir jetzt irgendwie 4 Jahreszeiten, sondern hast nur Regenzeit und Nicht-Regenzeit. Du hast da schon mit ganz anderen Bedingungen zu kämpfen, als wenn es wirklich irgendwie tagelang schüttet und wir haben kein Auto zum Beispiel vor Ort, sondern wir fahren nur Roller. Und du hast halt echt Tage dabei, wo du einfach nur patschnass und klatschnass zurückkommst. Das ist auch jetzt aktuell so. Also jetzt ist gerade so die Regenzeit ebbt so ein bisschen ab jetzt. Du hast keine, also es gibt Supermärkte und wir kaufen ganz viel Sachen einfach auf dem Markt. Es ist manchmal super umständlich, wenn du kleine Sachen brauchst und musst dafür irgendwie 3 Läden anfahren, die einfach so verstreut sind, weil es das einfach nicht so wie es bei uns in einem Baumarkt gibt oder so. Balinesen an sich sind mit die herzlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Also super hilfsbereit, helfen bei den kleinsten Sachen. Jeder hat einen Freund, Verwandten etc., den er kennt, der dir dann wieder hilft mit irgendwas. Also man steht irgendwie nie wirklich allein da. Das ganze unternehmerische System ist definitiv ein bisschen anders, weil sie da gefühlt jedes halbe Jahr irgendwas ändert. Das macht es ein bisschen schwer kalkulierbar oder planbar manchmal. Es ist, also wie würde man sagen, wir sind jetzt ein bisschen außerhalb von U-Boot, wo wir es relativ ruhig und grün finden. U-Boot an sich ist inzwischen einfach total touristisch überlaufen. Also das sind so die Aspekte, die ich würde jetzt mal sagen negativ, aber die man halt dann in Kauf nimmt. Der Verkehr ist manchmal einfach total irre. Also ich sehe das bei meinen Retreats immer, wenn Leute vorher, ein paar Tage vorher ankommen und sie dann ein Hotel suchen, das vielleicht laut Karte nur 3 Kilometer von unserem Retreat-Hotel weg ist und sie dann denken, ja, da komme ich dann irgendwie am ersten Tag auf 5 Minuten, weil es sind bloß 3 Kilometer. Und ich sage denen so, na, ihr könnt es dann mindestens 1 Stunde einplanen, weil es ist in Bali echt so, dass du, die sind gewachsen aus dörflichen Strukturen und sind dann aber irgendwie nie dazu gekommen, einfach ihr Verkehrsnetz zu vergrößern. Und jeder, der in irgendeine Richtung will, kommt durch diese Hauptverkehrsadern. Und also man sieht, also wenn man sich dafür interessiert, man sieht einfach Videos, wo dann einfach stundenlang nichts weitergeht. Und das ist, also das ist was mir persönlich einfach extrem nervt.
Braucht man Geduld sozusagen.
Ja, man braucht total viel Geduld, aber oder man findet dann kleine Umwege, die man mit dem Roller fahren kann, die dann mit dem Auto einfach nicht funktionieren, genau.
Aber du freust dich trotzdem immer wieder, wenn es dann wieder in die alte Heimat zurückgeht, nach Eckenfelden, oder? Es war wahrscheinlich anders, aber...
Auf jeden Fall. Also es gibt, ich glaube, dass überall Sachen gibt, die dir zusagen und Sachen, mit denen man sie erst arrangieren muss. Ich glaube, was einem auffällt, also ich war jetzt ja lange in Indien und eben auf den Malediven und in Hawaii. Ich glaube, was vielen Deutschen so ein bisschen verloren gegangen ist, ist tatsächlich so das, was daheim einfach schön ist, auch wirklich irgendwie wertzuschätzen. Also, dass man Wasser aus der Leitung trinken kann, was in Bali oder in Indien einfach nicht der Fall ist. Dass so alltägliche Sachen einfach easy funktionieren. Und was uns einfach nicht bewusst ist, wenn man immer nur hier ist. Oder dass einfach der Verkehr hier bei uns gerade am Land, ich sage jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, einfach immer am Fließen ist und du dann nicht da irgendwie stundenlang im Stau stehst. Dass der Gesundheitsversorgung halt irgendwie aber ein normales Krankenkassensystem easy abgedeckt ist und du dir nicht irgendwie mit 3 Auslandskrankenversicherungen da irgendwie alles abdecken musst. Also es gibt da insofern echt so, ja, es gibt bei uns einfach auch total viele tolle Sachen in Deutschland. Und also ich mag es total jetzt hier, wenn ich da bin, so diese 4 Jahreszeiten mitzukriegen, weil ich einfach zu lang, ich sage jetzt mal, immer nur ein ganzes Jahr Sonne hatte. Also so Schnee jetzt im Winter oder Herbst finde ich auch total magisch und versuche das auch hier in Deutschland einmal abzukriegen. Und gerade, wie du vorher gesagt hast, wir haben inzwischen Nachwuchs bekommen, also dass unser Sohn halt einmal Schlitten fahren gehen kann und nicht bloß irgendwie am Strand liegt, so ungefähr.
Du planst quasi deine Heimataufenthalte auch ein bisschen jahreszeitmäßig, also vielleicht so in Herbst, Winter
Ja. Also ich finde generell ist zum Beispiel eben Weihnachten im Schnee, also ich sage jetzt, wir haben jetzt ja hier auch nicht immer Schnee an Weihnachten, aber in der Kühle wesentlich schöner, als wenn du irgendwie 30 Grad hast, schwitzt und die Palme anhängst statt den Christbaum. Das ist definitiv viel, viel schöner, ja.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, wenn ich dir so zuhöre, glaube ich, beantwortet sie die Frage von selber, aber es war die richtige Entscheidung, oder, dass du deiner Passion folgst?
Ja, absolut. Also ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Also ich glaube, wenn man für was brennt, sei es jetzt Yoga, sei es für Architektur oder irgendwas anderes, macht das einfach. Also es ist ein Riesenrisiko, aber wenn du es nicht erkundest, was da dahinter liegt, dann wirst du es nie wissen. Und ich glaube, also dieses Sprichwort, dass man das erst bereut, wenn man zu alt dafür ist, um das wirklich dann noch zu machen, ist, glaube ich, definitiv wahr. Also ich glaube, man muss das machen, was an meinem Herzen liegt, weil dann ist das Aufstehen in der Früh wesentlich leichter. Dann lassen sie diese kleinen nervigen Themen, die es in jedem Job, in jedem Ding gibt, einfach leichter bewältigen. Ich glaube, man muss an sich selber glauben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man das, was man macht, gut kann und dass man mit dem einfach auch dann einfach ganz viel Freude hat. Und ich glaube, was auch echt, also Also seit ich dieses Yoga-Studio habe und Yoga-Retreats mache, also ich würde behaupten, dass man immer die, also dass ich immer die richtigen Leute getroffen habe, sei es jetzt irgendwie Geschäftspartner, sei es einfach Yoga-Schüler, sei es Retreat-Teilnehmer. Also es findet sie immer so diese richtige Verbindung. Es fühlt sich nie schwer und anstrengend an. Also das ist, und es ist einfach herzerfüllend.
Ja, es ist einfach die Leidenschaft und die Passion. Und wenn man für etwas brennt und es gern macht, dann steht man jeden Tag gern auf und macht es einfach mit viel, viel Freude. Und das ist doch das Schönste, was es auf der Welt gibt.
Eben.
Ja, ich glaube, das waren schöne letzte Worte. Danke auch für deine Tipps und deine Einblicke in das Ganze. Tolle Geschichte, die du hast. Also das ist, glaube ich, ganz inspirierend für viele, dass man einfach seiner Leidenschaft und seiner Passion folgt. Und ja, danke, liebe Elisabeth, für deine Zeit. Danke, dass du heute bei uns warst. Und ich freue mich, hoffentlich bald mal wieder von dir zu hören.
Ja, danke euch fürs mit dabei sein dürfen. Aber wie gesagt, der Weg nach Bali ist gar nicht so weit.
Also wenn es euch in die Richtung, oder?
Genau, und ein Retreat. Also es ist jetzt im April, aber es gibt genügend weitere das Jahr. Ihr dürft euch gern anmelden.
Ja.
Also als Yoga-Anfänger kann man da mitmachen, also jederzeit. Und ich freue mich, euch auf der Yogamatte zu sehen.
Sehr toll, genau, gut. Dann sage ich danke und tschüss, liebe Elisabeth.
Danke euch.
Ciao.
Tschüss.